Heute geht es um den Tesla Cybertruck. Ganz tolles Auto. Ich finde ihn, ja, suboptimal ist noch freundlich gesagt, das Gegenteil von schön. Ja, also nee, nichts für mich. Ich mag ja auch keine SUVs, weil sie mir zu groß, zu bullig, zu viel Luftwiderstand haben. Und Trucks, damit sind Pickups gemeint. Light Vehicles, Light Trucks sind das, brauche ich auch nicht. Ich habe da also keine Motorsägen zu transportieren oder irgendwelche größeren Fässer oder sonst was auf der Ablageplatte. Nee, brauche ich nicht. Aber wir müssen zu diesem Truck ein paar Dinge sagen, denn er ist bahnbrechend, hat tolle Neuerungen drin, die man so bei anderen Herstellern nicht findet. Tja, er schaut aus wie so ein Auto aus irgendwelchen Sci-Fi-Filmen von vor 30 Jahren oder so, wo man sich vorgestellt hat, wie sieht so ein Auto der Zukunft aus und so. Und viele Studien sahen auch mal so aus, wenn er irgendwo auf dem Autosalon gezeigt wird, nie gebaut. Und auch wenn heutzutage so moderne Studien gezeigt werden, da sind das nur Studien und kaum kommt das Ding auf die Straße, dann ist der ganze alte Olle Retro-Design, Firlefanz, Chromleisten, konterrevolutionäre Kühlergrills und so weiter, alle wieder dran. Ja, der sieht jetzt so aus, als ob der so kommen würde. Bei Tesla sind die Vorstellungen immer sehr, sehr dicht dran gewesen. Also hier werden wir ein spaciges Auto auf den Straßen sehen, wahrscheinlich ab 2022. Ja, das wird unser Straßenbild ähnlich umkrempeln wie damals der kantige Golf, während alle anderen Autos noch so käferkugelig und Opel Kadett und so alle ganz weich waren, kam da der kantige Golf, sah ganz anders aus, hat alles umgekrempelt und nun kommt also der erste kantige Cybertruck hier daher und zeigt uns, wie die Zukunft vielleicht werden wird. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute möchte ich mal so ein bisschen Hintergrund vom Cybertruck aufräumen. Ich wurde schon gesagt, ah, wenn da Cybertruck kommt, dann wird Herr Lüning am Samstag das Video bringen. Nein, so schnell bin ich nicht. Vor allem muss ich erstmal drüber nachdenken. Und bevor ich nicht mit Denken fertig bin, drehe ich kein Video. Höchstens mal ein Antwortvideo, was ich dann ganz schnell gebe, weil dann die ganzen Dinge schon diskutiert wurden. Und jetzt schauen wir mal den amerikanischen Markt an. Der hat als die drei top verkauften Autos Trucks. Meistverkaufter Truck in USA, also Pickups. Meistverkaufter Pickup-Truck in den USA, Ford F-150. Ich habe auch mal so ein Ding gefahren, F-350, ja, mit dem Wohnmobilaufbau, quer durch die USA gefahren. Hammerriesendinge, ne? Doppelreifen auf der Hinterachse, Blattfedern ohne Ende. Also das sind Autos, die brauchst du nicht. Schwierige Geschichte, aber bis zum November, als das vorgestellt wurde, wann war das? Irgendwie 20. November oder so wurde der vorgestellt, waren in dem Jahr schon 1,5 Millionen Trucks in den USA verkauft worden. Das ist also richtig viel, ein riesiger Markt, dem sich natürlich Tesla nicht verschließen kann, wenn sie ja sagen, sie wollen Elektroautos für alle anbieten, dann dürfen sie das Truck-Segment nicht auslassen. Man kann jetzt sagen, Trucks verbieten wir, keine Lösung, das sind nur grüne Hirngespinste. Nein, man muss dann den Leuten entgegenkommen, dass sie auf einmal umweltfreundlicher Trucks fahren können. So, so wird es und nicht anders. Und bei diesen Trucks hat man ja so das Bild von Lassie Fury, Rintintin und Flipper, so, wo die amerikanischen Farmer und Leute in naturnahen Menschen mit diesen Trucks durch die Gegend fuhren und dann hinten immer irgendwas drauf hatten. Der Hund saß hinten drauf und guckte raus und dann hatten sie einen Heuballen dabei, um irgendein Vieh zu füttern. Und dann lag der Sattel hinten drauf und dann wurde damit das Pferd gesattelt. Und dieser Truck als Allround-Mittel, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem VW-Bus-Pritschenwagen wieder aufgebaut wurde, das ist in den USA der Truck. Früher vergleichsweise klein und mittlerweile angewachsen zu Monstergrößen. Wow, also heftige Geschichten. Und wichtig an denen ist, die Dinger müssen robust sein, geländegängig, also Offroad, Leistung ohne Ende, müssen richtig viel ziehen können. Und ja, dieser Cybertruck hat das. Er ist robust, er ist besonders geländegängig, kommen wir nachher noch drauf. Er kann ziehen, und zwar bis zu 14.000 Pfund, also irgendwo 6,5 Tonnen Zuglast. Der mittlere, der wohl wahrscheinlich das meistverkaufte Modell werden wird, da haben sie 4,5 Tonnen. Und dabei ist dieser Cybertruck nicht schwerer als ein normaler US-Truck auch ist, obwohl er Elektroantrieb hat, obwohl er riesige Akkumulatoren drin hat mit bis zu 800 Kilometer Reichweite nach WPA-Zyklus. Der ist ein bisschen strenger als unser WLTP-Zyklus. Also da, warum? Nun, diese ganzen Trucks haben einen Stahlrahmen, so einen Sprossenleiterrahmen, der da unten drin ist, und da wird alles angeschraubt. Das Ding ist von Natur aus schon mal schwer wie ein Laster und da wird alles da angeschraubt. Und diese Funktion übernimmt jetzt die Batterie mit dem Akkukasten, wo ich mal annehme, dass der für den Truck ein bisschen verstärkt sein wird. Jetzt kommen wir zum Problem, warum sieht dieser Cybertruck so aus, wie er aussieht? Nein, nicht, weil ein Designer da Nein, er macht für Tesla Sinn, sehr großen Sinn, dass der Cybertruck genau so aussieht. Denn Tesla ist mit seinen Taktstraßen, auf denen sie fertigen, voll. Die haben jetzt eine zweite Fabrik in China gebaut, bis die deutsche Fabrik fertig wird, wenn sie überhaupt fertig wird, soweit sein wird, geht nicht. Sie haben den Semi-Truck, und da habe ich mal hier ein Video über den Semi-Truck, das ist ein 40-Tonner, gedreht. Und da wurde mir so langsam klar, dass die den gesondert bauen müssen. Und ich vermute mal, dass sie ihn weggeben werden auf einen Lohnfertiger, der dann das baut. Das ist auch machbar, weil das nur, ich sage mal, dieser Semi-Truck zunächst in tausender Stückzahlen verkauft werden wird und nicht in hunderttausender Stückzahlen wie unsere Pkw. So, und der Cybertruck passt nun dann nirgendwo rein. Das heißt, man muss sich eine Fertigungsart und Weise überlegen, die mit all diesen Tesla-Infrastruktur kompatibel ist. Und wie geht das nun? Man nimmt eine Bodengruppe, und das wird eine neue Bodengruppe sein, die sich dieser Cybertruck vom Grundlegenden her mit dem Roadster, ja, und mit dem Facelift- oder Plate-Antrieb Model S teilen wird. Da werden 2170er Zellen, also die neuen Zellen, drin sein. Da werden zwei oder drei Motoren drin sein. Und die werden so modular ausgelegt sein, dass man da jetzt entweder, da kann man normale Stahlfeder dran machen, da kann man Luftfederung dran machen, die dieser Truck hat, die früher von Conti kam. Das Luftfahrwerk war von Conti. Mein aktueller hat wohl noch dort so eine Ausrüstung. Und das neue Luftfahrwerk, was der Raven hat, das ist eine Eigenentwicklung von Tesla, und die ist sowas von gut. Die schlägt also das bislang verbaute Luftfahrwerk in den Tesla Model S und X um solche Längen. Es ist unglaublich. Gut, das Ding ist dann sowieso auch mit da drin für S, X und den Cybertruck. Also da werden wir diese neue Plattform sehen, die sich weiterentwickelt hat, sehr, sehr viel übernehmen wird von dem, was vorher da war. So, aber sie haben jetzt Probleme mit Lackierereien, Pressen, die sind einfach ausgelastet für die bestehenden Modelle. Was macht man jetzt? Ne? Und da ist ein Tesla hingegangen und hat gesagt, wir haben doch beim Starship von SpaceX, habe ich mir ein Video über die Vorstellung des Starships gedreht, da sehen wir doch, dass das Starship überraschenderweise nicht mehr aus Aluminium und so gebaut wurde, Kompositwerkstoffen, sondern aus hochfesten Edelstahlstählen. Und da haben sie Platten, und die wurden miteinander verschweißt, sodass das so ein Polygon, die ganze Form des Starships aus fast ebenen Platten, ja, an der Seite sind ein paar schon in Form geprägt worden, zusammengeschweißt wurde. Und das eine relativ robuste, preisgünstige Geschichte ist, die man sogar draußen im Freien machen kann, weil das nicht rostet. So, und wenn man jetzt sich den Cybertruck genau anschaut mit seinen kantigen Flächen, dann sieht man fast nur ebene Platten. Das sind ebene Edelstahlplatten, die sich per Laserschweißen oder wie sie auch immer das machen, Laserschneiden in die entsprechende Form bringen und dann im Prinzip miteinander verschweißen und damit diese Form des Autos dann hinbekommen. Man sieht ganz wenige Abkantungen, zum Beispiel bei den Türen, die unten ziemlich gerade sind und dann oben zum Fenster hin anknicken. Das ist mit Edelstahl auch machbar. Und für solche Fahrzeuge, die ein bisschen anders sind, muss man auch immer andere Wege suchen. So hat zum Beispiel BMW mit seinem damaligen E2, dem ersten Lithium-Ionen-Auto, Akku-Auto, mit dem sie da im Münchner Umfeld gefahren sind, habe ich mir damals einen Vortrag in den, Mitte der 80er mal angehört gehabt bei BMW. Da haben sie Strandpressprofile aus Aluminium gehabt und die haben sie dann außen mit Kunststoffplatten behängt gehabt, weil auch dort sie die Kosten für die teuren Stanzwerkzeuge, Prägewerkzeuge und so weiter vermeiden wollten, haben sie halt auch so eine Lösung gesucht. Und genau so, meine ich, hat Tesla das an dieser Stelle auch getan. So, das Tesla Model S und X sind aus Alu gefertigt, die Karosserien. Ähnlich wie der Audi A8. Und das ist teuer. Die Formstabilität ist schwierig. Das Zeug federt, bis man das also alles ganz sauber in Form hat, muss man einen Haufen Aufwand treiben. Das Model 3 wurde deshalb als preiswerteres, deutlicheres Massenauto aus zum Teil hochfesten Stählen gebaut. Natürlich Fahrwerkteile Aluminium, der Kasten von der Batterie auch Aluminium, aber so die anderen Teile Blechteile, die sie an dieser Stelle ja leichter bearbeiten lassen. Und mit den hochfesten Stählen kommt man dann im Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, kommt man mit hochfesten Stählen heute genau dahin, wo Aluminium auch ist, manchmal sogar besser. Und diese hochfeste Edelstahl-Ausführung hat sich beim Starship gezeigt, ist auch von der Festigkeit zum Gewicht besser als diese modernen Aluminium, hochfesten Aluminium, Duraluminium-Legierungen. Ja, Duraluminium hieß das damals, 40er Jahre oder so, da kam dieses Duraluminium auf, weil damals wurde es dann legiert mit dem einen oder anderen Zusatzmetall. Ja, das war dieses CW-Wert von dieser Karosserie. Wenn ich mir so die Zahlen anschaue und mir die Batteriegrößen, die ich mir vorgestellt habe, angucke, auf jeden Fall schlechter als Model S und Model X. Aber mit Sicherheit besser als so ein Truck, den man da draußen momentan rumfahren sieht von Ford und Dodge und GMC. Ich kann die alle von der Form nicht auseinanderhalten, schauen alle gleich aus. Ne? Und die sind vom Luftwiderstand her schlimm. Ne? Sehr steile Scheibe, Haufen Anbauteile, Luftwirbel, die sich ablösen, Trittbretter dran. Boah. Also ziemlich übel vom Luftwiderstand her. Und dann natürlich Monstergrill vorne, Durchströmung des Motorraums, ganz besonders übel. So, also da dürfte dieser Monster Truck einen deutlich besseren CW-Wert haben, aber aus meiner persönlichen Sicht sicherlich schlechter als Model S und Model X und Model 3 allemal. Damit hat man natürlich auch ein Problem, wenn man nun diese eckigen Platten nehmen will. Wie kriegst du da Scheinwerfer rein? Nun, Scheinwerfer haben die allerbeste Lichtausbeute, wenn man sie genau kreisrund macht. Dann hat man eine ganz saubere Parabelform, setzt die Lichtquelle in den Brennpunkt dieser Parabel und dann kriegst du super Ausbeute an Licht. Je größer der Scheinwerfer, umso besser leuchtet es aus. Geht jetzt bei so einem Design nicht. Also muss man Bänder machen. Und diese Bänder hat man also nun LEDs mit hohem Wirkungsgrad reingemacht. Die waren also heftig hell, aber man braucht davon halt sehr viele, um diese Helligkeit zu bekommen. Und ob die in der Form, wie sie jetzt da sind, in Europa zugelassen werden, ich habe meine Zweifel. Ich glaube es erstmal nicht. Und dann oberhalb der Scheibe war also noch eine Zusatzleuchte, so wie die normalen Pickups oben dann für Outdoor-Einsatz dann ihre Scheinwerfer oben drauf haben. Da haben sie jetzt also auch ein helles LED-Band drin zum Beleuchten. Tja, wenn der Pickup hinten, oder Pickups haben besonders schlechten CW-Wert, weil hinten die Ladefläche offen ist und dann der Wirbel hinten abgeht, sich da drin verwirbelt und so. Also das kannst du vergessen. Und die meisten Werktätigen, die jetzt irgendwo im städtischen Umfeld irgendwelche Handwerker oder so sind, die haben entweder geschlossene Kastenwagen, weil ihr Werkzeug so teuer ist, wenn es da drauf regnet, das tut ihnen weh. Und die, die Pickups haben, die haben dann hinten eine Kunststoffabdeckung drüber. Die gibt es häufig jetzt schon mit Gashebedämpfern, die man aufmachen kann, also kraftfrei und dann sein Zeug rausholen kann. Die Pickups, die so eine Persenning haben, durchziehen, viel zu viel Arbeit, das kannst du vergessen. Und nur die, die wirklich im rauen Farmbetrieb sind, denen das wurscht ist, dass da hinten reinregnet, die fahren an dieser Stelle offen. Und so hat auch dieser Cybertruck, der sicherlich in den Städten häufiger gesehen werden wird als draußen auf dem Land, hat hinten eine elektrische Abdeckung von der Ladefläche. Und damit kann man natürlich hinten raus nichts sehen, auch wenn hinten eine Scheibe ist. Die wird aber auch mit abgedeckt und damit dürfte die Form CW-technisch gar nicht mal so schlecht werden. Da holt man nicht vorne so viel mit diesem starren vorderen Abfall, aber man holt hinten aus dem langen Heck, holt man wahrscheinlich den CW-Wert dann wieder raus. So, und weil man da nicht durchschauen kann, gibt es also innen einen Spiegel, einen Innenspiegel und das ist ein LED-Bildschirm, wo dann hinten von der Heckkamera das Bild draufgespielt wird. Also hat man Spiegel links, Spiegel rechts. Die habe ich nicht gesehen. Ob da irgendwann mal so ein typisch in den Blinker so eine Tesla-Kamera reinkommt, wahrscheinlich schätze ich das schon, weil nur damit sich die Software ohne größere Änderungen, die aktuell die Assistenzsysteme, den Autopiloten mit Informationen versorgen, weil man die dann dort genauso anordnen kann und da nichts ändern muss. So, das war das. So, es wird im Antrieb und im Akku wird es also den Upgrade auf die neuen 2170er Zellen geben. Es wird auch den Plate-Antrieb geben, das heißt zwei Motoren hinten, einer vorne, wie sie ihn auf dem Nürburgring jetzt schon getestet haben. Und da inoffiziell hat man einen Autoreporter von Automotorsport, glaube ich, war, der hat da mitgemessen und hat ihn 20 Sekunden schneller als den Porsche Taycan gemessen. Alles nicht offiziell, die hatten auch keinen Notar eingeladen, um diesen Weltrekord zu dokumentieren, sondern die haben das getestet, um zu gucken mit ihrem Plate-Antrieb, weil sie ja den nun im nächsten Jahr bringen wollen für den Tesla Model S. Und dieser Plate-Antrieb, so wie der dann wirklich funktionsfähig und stabil ist, wird er dann auch im Cybertruck, auch im Roadster und auch im Model S Plate dann da sein. Also da wartet alles auf diese neue Form diese neue Funktionalität. Und bis dahin wird man halt den normalen Antrieb, Reluktanzmotor vorne, Asynchronmotor hinten, wird man dann in dem Truck auch ganz normal verwenden. Die Akkugrößen im Maximum schätze ich auf 180 bis 200 Kilowattstunden, weil sie sonst mit dem leicht schlechteren CW-Wert die 800 Kilometer Reichweite nach WPA-Zyklus nicht schaffen würden. Also ich schätze 180 bis 200 Kilowattstunden. Der mittlere dürfte dann so irgendwo 100, 120 Kilowattstunden bekommen und der kleine Akku, ich schätze ihn mal so auf 90 oder so. Wir werden es sehen, wie die neue Range dann sich ausbilden wird. Fürs Model 3 sehe ich also erstmal keine größeren Akkus, sondern da wird dieser 80 Kilowattstunden Akku, der netto 70, 75, 76, 77 ausfahrbar sind, wird dort als Maximum aus meiner Sicht bestehen bleiben. Fürs Model S wurde bereits von Elon Musk auf Twitter ein größerer Akku bestätigt und einfach gesagt, yes, auf die Frage hin, ob es den größeren geben würde. So, und in dem Cybertruck wird also dann der größte Akku kommen und dieser große Akku wird dann auch der große Akku sein, der im Roadster laufen wird. Also da sehe ich dann die Modularisierung beim Tesla weiter fortschreiten. Die Karosserie, hat man gesehen, ist sehr stabil. Da kommt man mit dem Vorschlaghammer draufhauen, aber wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, der Herr Horsen, der geht ja ins Fitnessstudio, er hat so Arme, und der hat mit seinem Vorschlaghammer bei dieser normalen Tür, wahrscheinlich vom F-150, voll ausgezogen und hat die eingedellert. Da sieht man, wie bei diesen Trucks auch die Türen bereits dick sind. Ne? Hast du so auf dem Model S drauf, oder so eine Delle drin. Ne? Also da hat er richtig ausgezogen, hat zwei, dreimal da drauf gehauen. Man hat dann die Spuren gesehen, sie waren aber nicht so gravierend. Und dann hat er auf den Cybertruck gehauen und hat aber nicht so ausgezogen. Das hat man gesehen. Wenn man da die Bilder dann wahrscheinlich guckt, kann man sagen, mit wie viel höherer Geschwindigkeit der auf diese Stahltür eingedroschen hat als auf die Cybertruck-Tür. Und dann kam der große Aha-Effekt. Da haben sie nämlich dann mit einer Stahlkugel auf die Scheiben geworfen und peng, die Scheiben gingen kaputt. Da denkt man sich, was ist da los? Sie haben ja gesagt, dass also die Türen einen Beschuss mit einem 9 mm Geschoss aushalten und die Fenster aus Panzerglas wären. Das haben sie vom Semi-Truck übernommen, denn der Semi-Truck hat vorne jetzt eine Panzerglasscheibe drauf, weil ungefähr, also im Schnitt jedes Jahr bei jedem Truck in USA die Scheibe einmal kaputt geht, und zwar mit einer Beschädigung größer als 1 Inch. Und wenn der Riss nun länger als 2,5 cm ist, dann müssen sie zwingend am selben Tag in die Werkstatt und die Scheibe wechseln. Sie dürfen damit nicht weiterfahren. Ist halt eine Regulierung dort auf dem Markt. Und da sagen sie, wenn wir nun diese etwas teure Panzerglasscheibe da einbauen, über ein Auto-Truck-Leben von 20 Jahren, hast du das Geld locker wieder drin. Tust es doch gleich rein. Kannst du auch die Ausbeute, die Nutzung des Fahrzeugs hier um diesen einen Tag pro Jahr im Schnitt verbessern. Immerhin 0,3%. Ne? So kann man auch Geld verdienen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt durch den Winter. Und bei diesem Truck muss man sagen, Tesla hat von Natur aus als Philosophie ein extrem sicheres Auto im Sinn. Das beginnt bei den besten Crash-Tests, die je an Autos gemacht wurden. Das Model 3 ist momentan Sieger weltweit im NCAP-Crash-Test. Das Model S ist ganz dicht dahinter. Dazu gibt es also einen Feinstaubfilter, der ihn bis, ich weiß nicht wie viel Mühe darunter, das alles rausfiltert, habe ich auch im Wagen drin. Dass der also da so als Biohazard-Filter ist der wohl zugelassen, dass der also auch Viren rausfiltert und so. Also alles sicher, sicher, sicher. Ja, der Amerikaner, der hat, also nicht die Deutschen haben Versicherungsmentalität, also die Deutschen haben Versicherungsmentalität, der Amerikaner möchte es sicher haben. So, und da ist nun also so eine starke Karosserie, ja, auf dem Freeway-System von USA, jedes Jahr werden da Leute erschossen, ne? Aus dem fahrenden Auto und ein anderer rein. Ne? Ja, dass da es also sicher wäre, und warum die Scheiben nun kaputt gegangen sind, nun, ich bin mir ziemlich sicher, das waren ganz normale Scheiben. Ich gehe davon aus, dass bislang die Autos immer von links auf die Bühne gefahren sind. Das heißt, okay, wir machen auf die rechte Seite das Panzerglas und das andere sind noch die Scheiben von vorigen Versuchen, die ganzen normalen Scheiben. Einfach so Einbau-Package. So. Und die guten tun wir nach rechts und dann fährt er andersrum auf die Bühne und der schmeißt die anderen rein. Also irgendwie sowas wird es gewesen sein. Denn so ein Panzerglas, das hält. Ne? Das ist also jetzt nichts. Wir haben bei uns bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, haben wir Angriffsschutz auf den Fenstern drauf. Haben wir extra Angriffsschutz drauf gemacht. Und da haben wir umgebaut. Im oberen Stockwerk haben wir Büros eingebaut. Statt vorher Lager, und da mussten ein paar große Stahlträger raus, die da störten. Und dann hatten wir so einen Vierachser-Kran mit zweimal so hoch großen Haken dran, der also viele, viele Tonnen heben konnte, und der schwang und kam nun aufs Fenster, auf ein geschlossenes Fenster zu. Dahinter saß ein Mitarbeiter von uns, sah dieses riesen Ding, Arm hoch, duckt sich weg. Dieses Kranhaken schlägt auf die Scheibe. Es tut einen Schlag wie verrückt. Der federt ein Stück zurück, der Haken. Und auf der Scheibe nichts. Nicht mal ein Pünktchen. Also dieser Angriffsschutz auf den Fenstern ist richtig Gold wert. Und das waren einfach keine. Fertig. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie Fertigungsqualität oder sonst was. Das waren keine. Ich wundere mich, dass also hier auf die Schusssicherheit, will er da nach Südafrika liefern oder nach Kolumbien oder jetzt nach Peru und Bolivien. Ich weiß es nicht, was sie da nun sich dabei gedacht haben. Gut, sehr geländegängig ist der Wagen, starke, also sehr langen Radstand, geringe Überstände vorne und hinten, und das bedeutet, man kann sehr steile Böschungen hochfahren. Weil sonst, wenn man so einen Überhang hat, fährt man im Überhang erstmal in den Hang rein, bevor unten der Reifen überhaupt erst an die Böschung rankommt. Also wenn die Überhänge gering sind, kann man steile Böschungen hochfahren. Wenn das Ding aber so lang ist, man fährt oben dann über die Kuppe, dann kann man da schon aufsetzen. Gut, der hat Allradantrieb, wenn er hinten nicht mehr schiebt, dann zieht er vorne. Na gut. Was mir aufgefallen ist, die Reifen waren unendlich breit, und nachher bei einem Video von der Probefahrt, wo ich mir auch das angeschaut habe, waren die sehr, sehr laut. Ne? Tja. Zwei Bänke, kommen wir jetzt nach innen. Zwei Bänke, fünf Sitze, ein Bildschirm, wie wir ihn vom Model 3 kennen. Neue Software war drauf zu sehen, die Menüs von links aufklappt. Lüftung sah mir aus, als ob das irgendwann mal eine Lüftung wie beim Model 3 werden würde. Und die Preise waren, ja, revolutionär, waren unglaublich. 40.000, also $39.900, allerdings, Achtung, ohne Steuern, in den USA immer ohne Steuern gegeben, das heißt bei uns auf jeden Fall mal 19% mehr. Und ohne Subventionen, weil es immer heißt, ja, da gibt es ja Subventionen. Und zwar der Tesla ist über diese Subventionsgrenze, glaube ich, jetzt raus. Entweder kriegen sie noch die Hälfte oder sie kriegen gar nichts mehr, die Leute in den USA einen Tesla kaufen. 50.000, also 49.900 für die mittlere Version und 79.900 für die mit dem großen Akku, großer Reichweite, hoher Beschleunigung, also vermutlich dem Plate-Antrieb. Wie kann das gehen? Akkus sind doch so teuer. Immer wieder ein großer Mythos, immer wieder falsch. Akkus reduzieren sich im Preis jedes Jahr, und zwar im Schnitt über die letzten 20 Jahre, hat der Tony Seber von Stanford ausgerechnet, 16% im Schnitt. Früher 14% im Schnitt, mittlerweile 16% pro Jahr billiger im Schnitt. Das heißt, alle 4 Jahre halbiert sich der Preis eines Akkus. Das heißt, in 8 Jahren kosten Akkus nur noch ein Viertel. Und der Rest von so einem Auto, kein Auspuff, keine Achsgetriebe, kein Getriebe überhaupt, kein Turbolader, kein Katalysator, all das Zeug fällt alles weg. Die 2000 bewegten mitunter sehr heißen Teile, alle weg. Ein Elektroauto ist sehr, sehr einfach gebaut. Und das macht die Sache nun billig. Und wenn du jetzt so einen Edelstahlplattenansatz hast, die du relativ einfach zusammenschweißen kannst, dann Akkus, Steuerung und so weiter übernimmst von vorhergehenden Wagen, wird das schon einfach und wird das auch schon billig. Wobei, fällt mir gerade ein, Wendekreis war furchtbar. Furchtbar. Also das waren geschätzt 20 Meter. Nein, so viel waren es nicht, aber ich sage mal, 15 Meter waren es schon. Also Wendekreis war nicht europäisch tauglich. So, und der Akku wird bald auf $50 pro Kilowattstunde im Preis gesunken sein. Wie geht denn das? Da ist ja so viel Lithium drin und Kobalt und Zeug. Grab mal 5 Kilo von dem einen und 5 Kilo von dem anderen drin. Akkus sind, wenn man sie in großen, großen Stückzahlen herstellt und das mit Robotern, mit Maschinen, Fertigungsanlagen, dann sind Akkus billig. Man muss nur erstmal die Stückzahlen erreichen, dass die ganzen Maschinen sich abschreiben können. Ne? Und bei $50 pro Kilowattstunde macht es $10.000 für ein 200 Kilowattstunden Akku. $10.000. Das heißt, ein Viertel von dem Auto ist nur noch der Akku. 30% werden die verdienen wollen. Und der Rest ist das ganze Gebammel da außenrum. Wenn die Stückzahlen größer werden, wenn die Luftfedereinheiten übernommen werden können von den anderen Autos, wenn die Motoreinheiten übernommen werden, wenn da einfach riesige Stückzahlen sich aufbauen, dann wird das alles billig. Und dann werden Elektroautos billig. Das wird interessant. So, jetzt kommen wir zu ein paar Features, die wirklich herausragend sind. Und zwar, wir haben jetzt einen bidirektional verwendbaren Akku. Das heißt, man kann ihn nicht nur laden, man darf ihn jetzt auch, ohne Garantie zu beschädigen, entladen. Im Stillstand, nicht bei der Fahrt, im Stillstand. Haben sie gezeigt, sind sie hinten mit dem ATV draufgefahren, ein All-Terrain-Vehikel, ein elektrisches. Und der hat dann hinten eine Steckdose angesteckt und hat aus dem Cybertruck raus geladen. Da gibt es eine 110-Volt-Steckdose, eine 220-Volt-Steckdose da dran. Oh, für Handwerker Outdoor wirklich zu verwenden, wirklich brauchbar. Und für die Luftfederung hat man Kompressor. Das höre ich bei meinem Wagen dann immer, wenn der irgendwo nach, wenn wir nach Hause kommen und da habe ich den Wagen auf hochgestellt, damit man einfach ein bisschen bequemer aussteigt und man nicht so mit dem Dackelblick sich seitlich rauswälzt. Und wenn ich nach Hause komme, fährt er hoch. Dann höre ich immer, wenn der Kompressor arbeitet. Und da haben sie dem jetzt wohl einen Luftspeicher mit an Bord gegeben, mit dem man dann nachher jetzt auch irgendwelche Nagelpistolen oder irgendwas, wo du einen Kompressor brauchst, halt mit betreiben kannst. Eigentlich eine schöne Lösung, alles schon da, man muss nur für die Anschlüsse sorgen. Wunderbar. Vielleicht hat das auch eine gemeinsame Basis mit dem mit dem Luftdüsenantrieb für den Roadster. Denn wenn die Reifen nicht mehr haften, dann kannst du mit den Manövertriebwerken von der Dragon-Kapsel kannst du den Wagen trotzdem in der Spur halten. Gibt es einen Ansatz mit, ich weiß nicht wie viel, 10 Düsen im Roadster, dem nochmal stärker zu beschleunigen, was die Reifen nicht bringen, das mit Druck nach hinten zu machen beim Bremsen, mit Druck nach vorne zusätzlich zu bremsen und dann in die Kurven, dass man schärfer reingehen kann nach links und rechts. Das ist halt ziemlich laut, sagt er, ne? Und wenn dann da unten ein Dackel steht, und im Ort sollte man nicht verwenden, ist ziemlich laut. Nur wenn der Dackel da unten steht, du drückst da drauf, ist der weg. Ne? Ja, sollte man da vielleicht nicht machen, aber vielleicht gibt es dort irgendwelche Synergieeffekte von diesen Druckluftspeichern, die man dann da auch einsetzt. Tja, einziger Punkt, der mir momentan als Problem eingeht, ist der Crash vorne. Nicht, oder überhaupt der Crashtest, nicht, dass er nicht sicher wäre. So eine, wie ist die Stahlplatte aufgehängt? Da ist innen drin, vorne sind zwei Aluminiumträger, wie üblich, die dann auf die Batterie, auf das ehemalige Brandschott draufgehen, wo unten dann die Batterie auch mit dran ist, dass die Kräfte da eingeleitet werden können beim Crash, der sich auch gezielt deformiert, um die Energie aufzunehmen. Und die steife Edelstahlplatte vorne wird das Vergleichmäßigen sogar noch verbessern. Wahrscheinlich den Übertrag von der einen Seite auf die andere Seite noch verbessern, dass beide Träger bei einem versetzten Crash damit sich verformen können. Das ist alles okay. Die Seite wird gut sein, dass also kein anderes Fahrzeug eindringen kann, weil der Edelstahl halt so stabil ist. Aber was ist mit den Fußgängern? Als ich 17 war, habe ich Ferienjob gehabt, draußen in der Natur gearbeitet. Ich habe in meinem Leben schon zigtausend Bäume gepflanzt und da war ein Mädel dabei und das war unachtsam und ist auf einer Landstraße, wo sie am Straßenrand was arbeitet, hat sich rumgedreht und ist losgelaufen und dann kam das Auto. Ne? Kadett, erinnere ich mich wie heute. Dann hört man es, quietsch, bumm. Und dann sah man nur was durch die Luft fliegen. Ein traumatisches Erlebnis, was ich gut bewältigen konnte, weil dem Mädel hat nichts gefehlt. Gut, sie hatte Meniskus. Problem. Da musste dann 8 Wochen an der Krücke laufen. Das war, ja, das war für so einen Unfall, war das minimal. Aber sie hatte sich sonst nichts gebrochen. Obwohl der Wagen mit einer Restgeschwindigkeit sie getroffen hat, dass also Schuhe fliegen dann immer von Füßen weg, lagen also 15, 20 Meter entfernt. Da sieht man, was für eine Gewalt da getroffen wurde. Und man sah ganz deutlich die Hüfte auf der Motorhaube des Kadett. Wellen im Blech, wie dort im Prinzip eine Knautschzone für den Passanten da war. Und bei solchem extrem steifen Edelstahlblech sehe ich diese Knautschzone für den Menschen nicht. Gut, in den USA gibt es fast keine Fußgänger. Da habe ich auch versucht, einen Highway zu überqueren. Gerade, dass mich der Sheriff abgewunken hat. Ne? Tut man nicht, ne? Von der einen Seite vom Highway auf dem anderen, auf der einen Seite war bei uns das Hotel, auf der anderen Seite drüben waren die Lokale und da hast du ins Auto gesessen, bis zur nächsten Kreuzung gefahren, hinten rüber und dann wieder da zu Fuß darüber laufen, weil du Bier trinken willst. Ich trinke kein Bier. ja, war nicht. Ne? So, also da gibt es weniger Fußgänger, aber dennoch, ich halte das für wichtig. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es der Cybertruck in dieser Art und Weise, wie wir ihn hier gesehen haben, zwar in den USA auf den Markt gehen wird, aber es bei uns nicht schaffen wird, weil hier dann doch Passantensicherheit an der Stelle es vermutlich nicht schaffen wird. Ob die Scheinwerfer in der Art und Weise, wie sie angeordnet sind, mit durchgehenden Leuchtbändern vorne, ob die zugelassen werden, auch das wage ich zu bezweifeln. Und ob dann die Lichtstärke ausreicht vom Rest, um zu beleuchten. Da muss es also sicherlich noch regulatorische Anpassungen geben, damit man diesen Wagen dann in Deutschland überhaupt zulassen kann. Ich sehe auch den Markt in Deutschland für dieses Fahrzeug dann doch eher begrenzt. Australien, Neuseeland, Südafrika, also die viel Farmbetrieb haben, die noch ländliche Gebiete aufweisen, wo die Zeit aber nicht stehen geblieben ist, da sehe ich einen Markt für diesen Tesla und damit sehe ich auch einen Markt in den USA, in den Flyover States. Jo, Idaho, Kartoffelacker. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.